D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Sex kann man studieren an der Uni. Nee, jetzt nicht das, was ihr denkt. In einer Stunde Liebe geht's heute um Studienfächer und Jobs in Bereichen wie Sexualpädagogik, angewandte Sexualwissenschaften oder auch Aufklärung. Christoph Gille, der hat zum Beispiel als Streetworker mit Strichern gearbeitet. Er verrät schöne und traurige Momente in der Arbeit in einer gesellschaftlichen Tabuzone. Almut Dünsing, die arbeitet bei Pro Familia und sie sagt, wie ihr Arbeitsalltag als Sexualpädagogin aussieht und warum schreiende Plastikpuppen für ihren Job ziemlich wichtig sind. Und ihr erfahrt von Professor Harald Stumpe von der Hochschule Merseburg, was Sexologen machen. Dort kann man nämlich den Master in Sexologie abschließen. Ich bin Till Opitz, danke für euer Interesse.
D-Radio Wissen.
Sex, Verhütung, Partnerschaft, Hetero, Homo, Transsexualität, Schwangerschaft und Kinderplanung. Sexualpädagogen, die haben mit ziemlich vielen Themen zu tun, so wie Almut Dünsing. Sie arbeitet bei Pro Familia in Gütersloh. Dumme Fragen gibt es nicht, das ist ihr Motto. Das steht zumindest als Motto auf ihrem Profil auf der Homepage von Pro Familia. Frau Dünsing, heißt das, Sie haben als Sexualpädagogin mit den möglichsten und unmöglichsten Fragen zu tun?
Naja, natürlich. Wenn wir mit Schülergruppen arbeiten, was eben eine Hauptzielgruppe ist, dann animieren wir sie natürlich auch Fragen zu stellen und das ist wirklich ein Leitmotto, dass sie sich auch trauen. Also es gibt keine dummen Fragen, durch Fragen kann man nur schlauer werden, mehr erfahren und deswegen ist das eine gute Sache.
Also Sexualaufklärung in Schulen ist eine Aufgabe. Was machen Sie sonst als Sexualpädagogin bei Pro Familia? Was sind das so für Einsatzgebiete?
Ja, also Schulen, wie gesagt, ist ein Haupteinsatzgebiet. Es können aber auch außerschulische Jugendgruppen sein, dass zum Beispiel ein Jugendzentrum ein Projekt zu einem Thema machen will, das mit Liebe, Freundschaft, Sexualität zu tun hat. Oder andere Arbeitsfelder sind die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Da arbeiten wir eben auch häufig mit jungen Erwachsenen. Oder im Rahmen von kindlicher Erziehung arbeiten wir mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aus Kindertagesstätten oder bieten in dem Rahmen Elternabende an.
Auf der Homepage habe ich gelesen, es gibt auch ein Baby-Bedenkzeit-Projekt. Was macht man da? Wie sind da Sexualpädagogen im Einsatz?
Es geht darum, dass Jugendliche auf freiwilliger Basis daran teilnehmen, wenn sie Lust haben zu erproben, wie es sich in etwa anfühlen könnte, wenn man ein Kind hat. Das Ganze sieht so aus, dass wir erstmal uns allgemein dem Thema Elternschaft annähern, dazu zum Beispiel Termine mit einer Hebamme machen oder Beratungsstellen für Schwangere aufsuchen. Und dann gibt es so einen Praxisteil, das heißt, dass dann eben, wer sich das zutraut, die Schüler und Schülerinnen oder die Jugendlichen eine computergesteuerte Babypuppe, so einen Babysimulator, betreuen können. Den haben sie dann 3 bis 5 Tage lang. Dieses Baby, in Anführungsstrichen, wird programmiert und verhält sich dann in etwa so wie ein Baby mit circa 4 Wochen. Das heißt, das fängt an zu weinen, weil es Bedürfnisse hat und man muss dann herausfinden, was will es denn? Will es gefüttert werden? Muss man die Windel wechseln? Muss man es nur beruhigen?
Aber das passiert bei Ihnen in den Räumen oder kriegen die Menschen das dann mit nach Hause sozusagen?
Nee, die nehmen das mit nach Hause. Die können ja nicht Tag und Nacht bei uns bleiben. Also wir bereiten das Ganze vor. Wir üben natürlich auch den Umgang mit den Simulatoren, sodass sie sich relativ sicher fühlen. Und dann gehen die mit dieser Puppe oder diesem Simulator nach Hause. Die müssen auch, wenn es ihnen möglich ist, irgendwie tragbare Babykleidung und vielleicht auch, wenn es geht, einen Kinderwagen ausleihen oder irgendwie herbeischaffen, damit sie eben adäquat mit diesem Computerbaby auch durch die Gegend gehen können.
Wie teilt sich das so auf? Wie oft ist man zum Beispiel in solchen Projekten mit solchen Gruppen betraut, wie jetzt zum Beispiel dieses Baby-Bedenkzeit-Projekt? Wie oft ist man dann in der Schule und wie viel ist es vielleicht auch Beratung, sozusagen individuelle Beratung von einzelnen Personen?
Der Hauptanteil sind bei den meisten Sexualpädagogen diese Schulveranstaltungen. Das würde ich schon sagen, macht so circa 70% aus. Diese Baby-Bedenkzeitprojekte, die machen ja auch nur einige Sexualpädagogen oder Pädagoginnen. Das sind bei mir vielleicht 10% allerhöchstens so aufs Jahr gesehen. Und der Rest sind individuelle Beratungen.
Das heißt, sowas wie Streetwork oder sowas, das passiert gar nicht in diesem Bereich?
Ganz selten. Also zum Welt-AIDS-Tag machen wir manchmal Aktionen, dass wir auf die Straße gehen oder auch in Kneipen gehen, um Menschen nochmal auf das Thema anzusprechen, aufmerksam zu machen. Aber sonst eignet sich so ein Thema wie Liebe, Freundschaft, Sexualität nicht so sehr für Streetwork.
Wie hat sich Sexualpädagogik auch verändert? Wahrscheinlich ist es die klassisch verschämte Aufklärung wie vor 20, 30 Jahren heute nicht mehr nur, sondern es ist mehr geworden.
Naja, vor 20, 30 Jahren war es gar nicht so verschämt, weil man da zum Teil eigentlich auch sehr offen mit dem Thema umging. Es gab so danach nochmal so einen Einbruch vielleicht. Das, was das Thema weitergemacht hat, ist natürlich der Bereich neue Medien, die Präsenz im Internet, in allen möglichen Plattformen. Darauf müssen wir reagieren, weil das einfach die Themen der Jugendlichen sind. Also damit werden die konfrontiert und da geht es darum, sie auch darauf anzusprechen, mit ihnen über diese Themen wie Facebook oder Sexting oder so zu reden, um zu zeigen, ja, das ist jetzt nicht immer nur was ganz Schlimmes, aber es gibt bestimmte Punkte, wo man vielleicht dann auch aufpassen muss.
Wie geht da die Sexualpädagogik ran? Also Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, Thema diese Verfügbarkeit von Pornos, auch im Netz oder eben über auf Smartphones. Wie kann man das als Sexualpädagogin angehen?
Naja, erstmal darf man das nicht per se verurteilen, weil dann klappe ich alle Türen zu. Es ist so, dass wir einfach wissen, dass vor allen Dingen Jungen im Alter von, sagen wir mal, 13 bis 16 ziemlich häufig Pornos im Internet anschauen. Und wichtig ist einfach, sie da ein bisschen davon runterzuholen, wenn sie glauben, das sind nicht alle, aber manche glauben vielleicht darüber Aufklärung zu erfahren. Und das ist ja nun nicht der Fall. Also ihnen deutlich zu machen, das sind eher Fantasy-Filme, also Pornos, ne, haben mit Realität nicht so viel zu tun. Und ihnen deutlich zu machen, da gibt es auch noch was anderes. Und wenn ihr denkt, damit könnt ihr beim Mädchen gut landen, dann seid ihr auf dem Holzweg.
Aufklärung über Pornos im Netz gehört zum Beispiel dazu. Almut Dünsing von Pro Familia in Gütersloh über die Arbeitsgebiete von Sexualpädagogen. Später in der Sendung verrät sie uns noch, was man in dem Job so verdienen kann und für wen eigentlich so eine Stelle geeignet ist. Wenn der Freier für den Sex nicht bezahlt hat, wenn der Verdacht auf eine HIV-Infektion besteht, wenn ein Stricher obdachlos ist oder sonstige Probleme hat. Dann hat Christoph Gille versucht zu helfen. Er hat als Sozialarbeiter bei Stricherprojekten in Antwerpen und Köln gearbeitet, also mit Männern, die meist aus Notlagen heraus Sex gegen Geld verkaufen an andere Männer. Christoph, diese Arbeit in Antwerpen und Köln, was waren das für Projekte?
Ja, das sind ganz niedrigschwellige Projekte. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges zu sagen. Es gibt so Stricherprojekte in vielen Großstädten, wo es halt eine etablierte Szene gibt von Sexarbeitern oder so Gelegenheitssexarbeitern. Und das sind Projekte, die meistens solche Sexarbeiter unterstützen, wo man sagt, die sind da vielleicht nicht so hundertprozentig freiwillig, weil die brauchen irgendeine Art von Unterstützung. Es geht also nicht darum, jetzt den High-Level-Escorts zu begleiten, die wahrscheinlich ja das alles ganz selbstbestimmt und auch ganz locker machen und ihre Qualitätsstandards haben, sondern eher zu gucken, was ist mit den anderen, die da vielleicht nur so reinrutschen und vielleicht gar nicht da sein wollen.
Also das sind Leute, die das unter Umständen aus Armut machen, einfach um irgendwie an Geld zu kommen.
Ganz genau so ist das.
Wie sieht denn ganz konkret diese Arbeit aus? Du sagst niedrigschwellig, was ist damit gemeint?
Also die Projekte gleichen sich in allen Städten ein bisschen. Es gibt immer eigentlich eine Anlaufstelle, wo Jungs hinkommen können und wo es einfach viel um Grundversorgung geht. Also Essen, Ausruhen, Schlafen, Internet gebrauchen, eine ärztliche Versorgung ist normalerweise auch dabei. Und dann, das ist sozusagen die Anlaufstellen-Sache. Dann gibt es eine zweite Sache, das ist, man geht meistens raus dahin, wo die Leute sind. Also das heißt,
Streetwork ist
ganz genau. Das ist auf der Straße unterwegs sein, das ist in Bars unterwegs sein, in Clubs und jetzt natürlich auch ganz, ganz viel im Internet. Das heißt, man ist auch viel in Chatforen unterwegs oder auf Profilseiten.
Das heißt, wie stellt man sich das vor? Man geht dann in eine Bar, Entschuldigung, arbeitest du hier als Stricher? Kann ich dich ansprechen oder brauchst du Hilfe? Nee,
zum Glück, ich glaube, das hat man irgendwann mal vor 20 Jahren machen müssen, aber mittlerweile sind die Organisationen so etabliert, dass wenn man da heute anfängt, dann landet man ja in einer ganzen Geschichte. Das heißt, normalerweise ist man auch nicht allein unterwegs und man geht mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, die die Szene kennt und dann sagt man halt, hallo Jan, na, wie geht's dir? Mensch, hier, das ist mein neuer Kollege. Und da braucht man gar nicht so viel sagen und erst recht nicht, und da sind wir ja schon mitten beim Thema so Tabu und Stigma, erst recht nicht muss man innerhalb der ersten 20 Sekunden so eine Definition verlangen, nämlich bist du jetzt Stricher oder bist du keiner, dann würden, glaube ich, alle ganz schnell weggehen.
Aber ganz konkret, wenn ihr zum Beispiel in so eine Kneipe geht, diese Leute ansprecht, niedrigschwellig meint eben, dass man auf relativ simpler Art und Weise mit den Leuten...
Ganz genau. Und meistens natürlich erstmal die wichtige Frage, wie geht's dir denn? Was ist los? Gibt's irgendwas, hast was auf dem Herzen oder auch gar nicht mit dem Herzen, ne? Sondern einfach, wie war dein Tag heute? So wie wir uns auch unterhalten würden, wenn wir uns so treffen.
Und was ist dann sozusagen das Ziel oder die Arbeit? Das heißt, ihr wollt die zum Beispiel bei Safer Sex aufklären. Was ist sozusagen eure Ziel?
Also wenn ich so mit so einer Alltagskommunikation erstmal ankomme, dann geht es natürlich erstmal darum, überhaupt erstmal ein Vertrauen aufzubauen. Das ist nicht das Ziel der Arbeit, das ist klar. Aber da muss man irgendwie nur den Link legen zu den Leuten. Ziel der Arbeit ist, dass Menschen, die in irgendeiner Form Unterstützung brauchen, selber angeben, Mensch, da oder dabei bräuchte ich Hilfe. Da wäre es gut, wenn mal einer mit mir drüber gucken würde und den dann dabei zu begleiten. Also was er selber fragt. Ne? Mhm. Das ist sozusagen der Auftrag, den wir als pädagogische Teams haben. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Auftrag von der Finanzierung her. Sind wir meistens finanziert aus HIV-Präventionstöpfen. Das heißt, es geht ganz viel darum, eigentlich HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten zu verhindern, aufzuklären und mit dazu beizutragen, dass Leute die Chance haben, tatsächlich auch sich zu schützen beim Sex. Mhm. Wenn jemand wahnsinnig stark darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen und nicht weiß, wie er die nächste Woche rumkriegt, dann ist er in so einer Lage, dass er vielleicht auch zu ungeschütztem Sex schneller Ja sagt. Und deswegen ist das in Deutschland ganz klar, dass man sagt, das ist Verhaltensprävention, also verstehen irgendwie, was man machen muss, um kein HIV zum Beispiel zu bekommen, aber auch Verhaltensprävention, also dafür zu sorgen, dass die Jungs in Lebenssituationen sind, wo sie entscheiden können, was will ich eigentlich, bin ich hier richtig auf dem Strich und die dann auch entscheiden können, will ich ein Gummi benutzen oder will ich keins benutzen.
Das heißt, ihr helft unter Umständen auch einen Weg rauszuzeigen, aus der Prostitution?
Wenn die Jungs das selber anfragen, auf jeden Fall. Das hat aber häufig mit Alternativen zu tun. Also das ist dann eher so, dass man sozusagen guckt, was hast du eigentlich für Alternativen? Und wenn Leute Alternativen haben, also das kann in Deutschland echt sein, ALG-2-Bezug, das ist hier großartig, weil es einfach notwendig ist, wenn man sagt, für den nächsten Monat brauche ich Geld, dann muss man eben auch die Chance haben, ALG-2 zu beziehen. Und dann kann das auch ein Weg sein, raus aus der Prostitution. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Also natürlich kann man auch nach Arbeit suchen. Und das suchen die meisten Jungs natürlich auch, mit denen wir so gearbeitet haben. Aber es ist nicht immer ganz einfach, ne? Wenn man irgendwie, was weiß ich, die Schule abgebrochen hat oder in selten stabilen Lebensverhältnissen lebt.
Mit Strichern arbeiten, sie über Safer Sex aufklären, ihnen beizubringen, auch Nein zu sagen, ihnen Ausstiegsmöglichkeiten aus der Prostitution aufzuzeigen. Christoph, vorher hast du mehrere Jahre in diesen Stricherprojekten in Belgien und Deutschland gearbeitet. In diesem Job, was waren für dich besonders schöne oder traurige Momente?
Besonders schöne Momente, glaube ich, wir haben es ja ein bisschen über Sex und Sexualpädagogik, was bedeutet das so? Wir haben die Chance gehabt, glaube ich, in den Projekten Leute zu begleiten, dass sie Sexualität so leben wollen oder können, wie sie das selber wollen. Das war also Bildungsarbeit echt als Selbstbildung verstanden. Und das kann zum Beispiel heißen, dass man junge Leute dabei begleitet, wie sie ihr Coming-out leben, jetzt als schwuler Junge oder so. Da gab es Menschen, die ich begleitet habe, die sich ausprobieren mussten, die vielleicht aus Lebensverhältnissen kamen, wo man das nicht so zugestanden hat und die dann sich ausprobiert haben und auch mal irgendwie in der Prostitution gelandet sind und die dann so 2 Jahre vielleicht ein bisschen gesucht haben, geguckt haben, was gefällt mir eigentlich, woran habe ich Spaß beim Sex, was will ich nicht, was sind meine Grenzen. Und das gelingt dann auch in so einer Arbeit, nicht dadurch, dass ich jetzt sage, das sind deine Grenzen, sondern dadurch, dass man einfach nah bei den Leuten ist und sagt, Mensch, wie war denn das heute? Wie war denn das letzte Woche? Wie ist es mit dem Typen? Bist du noch verliebt? Oder wie war das bei dem bezahlten Sex? Was war dir da zu viel? Sodass die Leute einfach eine Plattform hatten, selber darüber nachzudenken. Und das ist ja alles wahnsinnig tabuisiert, muss man sagen. Selbst in der Sexarbeit ist das noch tabuisiert, dass sie einfach mit irgendwem darüber sprechen und dabei dann beim darüber sprechen, darüber nachdenken, ja, was ist eigentlich gut für mich? Womit bin ich eigentlich zufrieden beim Sex?
Mhm. Gab es noch Leute, wo du dann später nochmal irgendwie eine Rückmeldung bekommen hast? Ein Jahr später oder 2 Jahre?
Auf jeden Fall. Also wir haben viele Klienten, glaube ich, in diesen Anlaufstellen und in Organisationen, die bleiben lange und viele Jahre und viele sind sehr dankbar. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, da kann ich nichts anfangen. Ist ja klar, die müssen ja auch nicht zu uns kommen und so weiter. Mir fallen auch noch andere Geschichten ein. Also wir haben auch, glaube ich, in der Prostitution immer Leute, die so irgendwie zwischen den Geschlechtern sind, also die so dieses bipolare Mann-Frau-Sein vielleicht nicht so ganz erfüllen und die sich dann auf den Weg begeben ins andere Geschlecht oder vielleicht einen Teil, ein bisschen ihres Lebens in der anderen Geschlechterrolle leben wollen. Und das sind auch, glaube ich, Klienten, die man lange begleitet und wo man viel mitbekommt, wie sich dann was verändert und die dann auch sagen, Mensch, ja super, dass ihr da wart, denn da gibt es nicht so wahnsinnig viele draußen in der Gesellschaft, so im normalen Alltag, mit denen ich über die ganzen Themen so sprechen kann.
Mhm. Gab es auch Momente, wo du dachtest, boah, das ist jetzt auch ganz schön heftig für mich selber vielleicht?
Ja, auf jeden Fall gab es auch viele Momente und wenn ich jetzt so an Sex denke, dann eigentlich immer die Momente, wo Leute Grenzen nicht beachtet haben, also draußen drumherum. Jetzt ist nicht so, dass alles in der Prostitution so wahnsinnig von Gewalt erfüllt ist, aber die Momente gab es eben auch. Mir fällt also eine Geschichte ein aus Belgien, wo ich eben eine Transgender-Frau begleitet habe, die wurde zusammengeschlagen um 5 Uhr im Rotlichtmilieu auf dem Weg nach Hause. Und das ist ja schon dramatisch genug oder traumatisierend genug. Das, was es noch schlimmer gemacht hat, ist, sie ist dann in Untersuchungshaft gelandet für 4 Monate, weil die Täter angegeben haben, ja, die wollte mich anmachen, die hat dann nach mir gegriffen, die wollte unbedingt Sex mit mir haben. Völlig absurde Geschichte, weil welche Prostituierte geht nachts um 5 nachgetaner Arbeit sozusagen noch auf Männer fangen? Das ist, glaube ich, an den Haaren herbeigezogen. Hat die Richterin hinter auch so gesehen, aber 4 Monate lang dann noch im Knast zuzubringen, ist natürlich für einen Transgender auch ein bisschen Horror.
Mhm. Ziemlich heftige Geschichte. Wie bist du zu dem Job gekommen? Also ist das mehr durch einen Zufall passiert? Was hast du studiert ursprünglich?
Also ich bin Sozialarbeiter und wie bin ich zum Job gekommen? Auch eigentlich habe ich eine Stellenanzeige gelesen und ich hatte vorher schon ein bisschen in der Beratungsarbeit und so gearbeitet, auch mit Sexthemen und so. Und ich habe die gelesen und dachte, super, das ist genau das Richtige. Denn ich glaube, du lernst sehr interessante Lebenswelten kennen und das ist ein Ort, wo soziale Arbeit Spaß macht, weil du wirklich ganz nah bei den Leuten bist und weil du vieles anbieten kannst. So.
Mhm. Inzwischen arbeitest du bzw. forschst du in einem ganz anderen Bereich, nämlich zum Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ja. Was hat dich bewegt, aus dieser Arbeit mit Strichern, die du ja in mehreren Städten gemacht hast, in Köln und in Antwerpen, auszusteigen oder das jetzt erstmal nicht mehr zu machen?
Ja, aussteigen ist ein großes Wort. Nach 3 Jahren ist dann eigentlich, glaube ich, einfach auch ganz gut. Ich hätte auch gerne weitergearbeitet, aber es war für mich so, ich wollte dann zurück nach Deutschland und ich bin in gewisser Weise aber dem Thema nicht so ganz, also das klingt jetzt vielleicht absurd, aber das Thema mit der Jugendarbeitslosigkeit, das war natürlich auch in den Stricherprojekten total massiv da. Wer keine Arbeit hat, was macht der? Wo kriegt der Geld her? Aber auch, wo kriegt der einen Alltag her? Wo kriegt der Anerkennung her? Und so weiter. Deswegen in gewisser Weise irgendwie auf der strukturellen Ebene bleibe ich dem Thema noch ein bisschen treu.
Man lernt unglaublich interessante Lebenswelten kennen, sagt Christoph Gille. Er hat als Sozialarbeiter in Belgien und Deutschland unter anderem mit Strichern gearbeitet. Sexualaufklärung in Schulen, Arbeit mit behinderten Menschen, persönliche Beratungen. Almut Dünsing, die hat uns schon vorhin gesagt, wie ihre Arbeit als Sexualpädagogin bei Pro Familia in Gütersloh aussieht. Für wen ist das ein Job in der Sexualpädagogik? Also wenn man in dem Bereich Sexualität arbeiten will, welche Eigenschaften sollte man da als Mensch mitbringen?
Also man muss natürlich relativ offen sein. Man muss bereit sein, über dieses Thema Sexualität zu reden und das zu seinem Thema zu machen. Man muss gerne mit Gruppen arbeiten. Das ist natürlich etwas, was man auch im Laufe der Jahre immer mehr erlernt. Und man muss sehr flexibel sein, weil wir eben häufig auch ja in Einrichtungen oder in Schulen fahren. Sie kommen aber auch zu uns. Und dementsprechend muss man auch mit seiner Arbeitszeit jonglieren, und um diesen Anfragen gerecht zu werden.
Das heißt, man muss auch mit sehr unterschiedlichen Leuten auch klarkommen können.
Genau. Oder? Das können Schüler von Grundschulalter bis Berufsschulalter sein. Das können, wie ich schon erwähnt habe, auch Menschen mit Behinderungen sein oder eben Erwachsene, Elternabende oder so. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld, mit dem man da zu tun hat.
Was für eine Ausbildung haben die Leute, die bei Pro Familia als Sexualpädagogin oder Pädagoge arbeiten? Also was sind so typische Wege?
Also in jedem Fall muss man studiert haben im Bereich Pädagogik, also entweder soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder Erziehungswissenschaften, mindestens einen Abschluss mit einem Bachelor oder eben einem alten Diplom-Pädagogik-Studiengang. Und dann gehört dazu, dass man eine Weiterbildung als Sexualpädagogin macht. Die bietet zum einen Pro Familia selber an, aber es gibt auch andere Träger, bei denen man die absolvieren kann.
Was ist noch wichtig? Sie haben eben schon gesagt, Offenheit, auch mit diesem Thema umzugehen, wahrscheinlich aber auch die Dinge beim Namen nennen zu können?
Genau, man darf keine Scheu haben, intime Sachen zu benennen.
Was sind besonders tolle Seiten des Jobs? Sie machen das ja jetzt auch schon einige Jahre. Was finden Sie besonders faszinierend daran?
Faszinierend finde ich daran, immer wieder auf Gruppen zu treffen und zu gucken, wie ist deren Interesse für das Thema. Also das ist ja bei Jugendlichen ein Thema, da weckt man schnell Interessen. Und so zu gucken, ja, wie reagieren die auf dieses Thema.
Was sind negative Seiten des Berufs? Ich habe zum Beispiel gehört, Bezahlung ist so lala.
Genau, also es ist natürlich schwierig. Wir werden nur von öffentlichen Geldgebern gefördert und auch da gibt es eben häufiger mal finanzielle Lücken oder die Gelder sind knapp. Und das bedeutet, dass wir nach TVL bezahlt werden und die Bezahlung ist da für gerade für Neueinsteiger nicht so besonders hoch. Das macht es nicht so leicht. Und dazu kommt noch, dass die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen nur eine Teilzeitstelle haben. Also dass man dann schon sehen muss, komme ich mit dem Job überhaupt über die Runden oder muss ich noch eine weitere Tätigkeit annehmen? Das kann natürlich passieren, dass man dann auch nur eine befristete Stelle hat, weil die Gelder eben auch nur befristet vergeben werden. Also das ist schon mit Unsicherheiten verbunden.
Gibt es eigentlich auch andere Wege, wie man in diesen Job kommt? Ist es immer über die Pädagogik oder ist es doch auch, dass Leute aus der Psychologie kommen oder dass Leute aus dem Lehramt kommen?
Das gibt es vereinzelt auch. Also in der Vergangenheit gab es schon Kollegen, die auch Psychologen sind und immer noch als Sexualpädagogen tätig sind. Das geht theoretisch auch, aber heutzutage würden sie nicht mehr als Psychologe bezahlt werden. Und dann, glaube ich, überlegt man sich das schon. Es gab auch vereinzelte Kollegen, die Lehramt studiert hatten. Aber auch da gibt es ja einen Riesenunterschied in der Bezahlung, dass das natürlich Ausnahmen bleiben.
Wer im Bereich Sexualität arbeitet, der hat oft Pädagogik oder Sozialarbeit studiert oder kommt auch aus der Psychologie oder Medizin. An der Hochschule Merseburg, da kann man auch angewandte Sexualwissenschaften studieren. Seit letztem Jahr kann man da sogar den Master of Sexologie machen als Aufbaustudiengang. Professor Harald Stumpe hat den Studiengang mitentwickelt und die Radiowissen verraten, was man da lernt.
Sie beschäftigen sich natürlich mit diversen theoretischen Grundlagen, Zugänge aus der Soziologie, Psychologie, Pädagogik. In dem Fall bei diesem neuen Master wird auf einem speziellen sexualwissenschaftlichen Modell, Sexo-Corporel, was ein kanadischer Professor vor vielen Jahren entwickelt wird, aufgebaut. Dieser Ansatz ist also stark körperorientiert und daher eignet er sich natürlich besonders dann auch in therapeutischen Settings angewandt zu werden.
Die Hochschule Merseburg kooperiert mit dem Schweizer Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie, ISP. Als Master in Sexologie kann man dann später in vielen Bereichen arbeiten, zum Beispiel in Bildungseinrichtungen oder Jugendzentren, sagt Stumpe.
Das ist eine Möglichkeit, dass Sie tatsächlich in diesem Bildungsbereich arbeiten können. Da gehört natürlich nicht nur die klassische Pädagogik dazu. Also wenn man heute über das Thema sexuelle Aufklärung spricht, dann denkt man immer primär an Kinder und Jugendliche. Aber es geht tatsächlich um mehr. Sexualität begleitet uns von der Wiege bis zur Bahre. Wir sind sexuelle Wesen von der Wiege bis zur Bahre. Und es gibt natürlich durchaus auch einen Bedarf bei Erwachsenen oder insbesondere auch bei älteren Menschen.
Um den Master of Sexologie zu machen, da muss man vorher einen Bachelor abgeschlossen haben. Der Masterstudiengang, der kostet dann allerdings eine dicke Stange Geld.
Er kostet insgesamt 19.000 Euro, die bezahlt werden müssen. Und das ist natürlich für viele Menschen doch eine Hürde. Aber ich glaube, es ist eine höchst zufriedenstellende Tätigkeit, wenn ich als Profi, der mit Menschen arbeitet, ja, ihnen also zu einem größeren Glück auch verhelfen kann.
Sagt Professor Harald Stumpe von der Hochschule Merseburg. Mehr Infos zu den Studiengängen an der Uni Merseburg haben wir euch verlinkt unter eine Stunde Liebe auf deradiowissen.de. Das war's schon wieder. Das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Dankeschön fürs Zuhören. In der kommenden Ausgabe hören wir uns wieder. Wenn ihr mögt, dann geht es um das Thema Ich kann mich nicht entscheiden, wenn man in zwei Menschen gleichzeitig verliebt ist. Bis dahin, ahoi.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.